Ich habe auch einen Traum. Ich würde gern den Alster-Pavillon als Filmfestort haben. Ich weiß, dass er jetzt neu verpachtet wird und ich hoffe natürlich, dass die neuen Leute auch daran interessiert sind, mit Filmfest zu kooperieren, dass wir während des Filmfests 10 Tage lang auch da auch was bespielen können, weil ich bringe ganz viele Menschen aus der ganzen Welt und ich will denen zeigen, wie schön Hamburg ist. Und stell dir vor, du sitzt da abends, du trinkst einfach ein Bier oder ein Wein und du guckst auf diese Alster. Ist doch, das ist genau, das sind die Bilder, die ich generieren möchte. Die haben bestimmt 500 Mitarbeiter da einreisen lassen und du hattest eine Ecke nur mit L'Oreal, die dich komplett neu angezogen haben und frisiert und alles Mögliche und dann den beste DJ aus Frankreich einfliegen lassen. Also, es war verrückt. Also diese Partys und dann in Villen, kannst du dir vorstellen. Früher war es in Villen und die Leute sind danach in einen Pool gesprungen und sowas. Das gibt es immer noch, darf man nicht vergessen, aber nicht so extrem wie vor 10 oder 15 Jahren oder 20 Jahren. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Diese kulinarische Serie für Arte mit Sarah Wiener. Wir sind durch ganz Frankreich gefahren, wir haben gekocht, wir haben so viel Spaß gehabt, wir haben gut gegessen. Es war ein Traum, ein Traum.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist Produzentin, Autorin, Regisseurin und vor allen Dingen Leiterin des Filmfest Hamburg, Malika Rabahalla. Moin, moin.
Hallo, danke für die Einladung.
Du wurdest 1970 in Frankreich geboren und hast nach der Schule Betriebswirtschaftslehre und Fremdsprachen in Paris studiert. Deine Karriere in der Filmbranche hast du als Projektmanagerin für das internationale Film- und Fernsehfestival Cologne begonnen. Nach einem Wechsel in die Filmproduktion warst du über 10 Jahre als Producerin, Autorin und Regisseurin tätig und hast an verschiedenen Filmen und Serien mitgewirkt. 9 Jahre lang hast du den Filmstandort Hamburg als Leiterin der Förderabteilung der Moin Filmförderung entscheidend geprägt. Du bist Ehrenprofessorin im Bereich Film an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg und wohnst im wunderbaren Stadtteil Ottensen. Durch deine Arbeit lernst du unzählige kreative Menschen der Filmindustrie kennen. Wen wünschst du dir als Regisseurin für einen Film über dein Leben?
Fatih Akin natürlich, Rock'n'Roll.
Ja? Was ist denn dein Lieblingsfilm von Fatih?
Gegen die Wand. Hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Und das wäre dann deiner Vita auch so ein bisschen ähnlich in irgendeiner Form? Mal vom Titel abgesehen?
Ja, also anders sicherlich, aber auch Rock'n'Roll. Und das finde ich so schön an Fatih Akin.
Ja.
Ja, und ich habe damals Gegen die Wand auf der Berlinale gesehen. Es hat mich umgehauen. Ich habe gesagt, das ist der Wahnsinn. Und das ist ein deutscher Regisseur.
Jetzt hast du ja zunächst Betriebswirtschaftslehre studiert. Wie landet man denn dann so sehr beim Film und zwar mit Haut und Haaren?
Ja, weil BWL natürlich eine Grundlage für alles ist und ich wollte Geld verdienen, Lars. Ich wollte zuerst Geld verdienen.
Aber BWL ist immer erstmal etwas, wo man den Eltern gefallen möchte, irgendwie, weil man irgendwie so was Spießiges macht. Wann hast du diesen kommerziellen Gedanken gehabt, Geld zu verdienen?
Ich glaube, seitdem ich ganz klein bin, weil ich kein Geld gehabt habe und ich habe immer gesagt, ich werde Geld haben. Ich war ja gut in der Schule und habe ich gesagt, sehe ich das nicht ein, dann will ich auch irgendwas machen, wo ich Geld verdiene.
Ja. Und wann kam Deutschland dir das erste Mal in den Sinn?
Also ich habe 2 Jahre Deutsch in der Schule gehabt, weil ich die Sprache auch so schön fand und sehr mathematisch. Aber dadurch, dass ich mich für Abitur entschieden hat, wo Schwerpunkt Mathe, Physik, Chemie war, könnte ich leider nicht meine zweite Sprache behalten, so dass ich die verloren habe. Und dann bin ich nach Costa Rica ausgewandert, weil ich unbedingt mehr Natur erleben wollte. Und da habe ich den deutschen Mann kennengelernt.
Okay. Und dann ging es irgendwann nach Hamburg.
Nein.
Wann kam Hamburg für dich das erste Mal in, also wenn man in Paris aufwächst, hört man irgendwann was von Hamburg?
Ja,
der Stadt der Franzbrötchen?
Ja, nee, Franzbrötchen wusste ich nicht. Ja, Franzbrötchen kannte ich wirklich nicht. Mhm. Aber Hamburg wusste ich natürlich, das ist eine wichtige Stadt in Deutschland, weil wenn man ein bisschen Deutsch lernt, dann macht man auch ein bisschen Geografie auch. Das heißt, ich wusste Hamburg, aber mein Traum war immer, irgendwann lerne ich Deutsch und dafür muss ich dahin und deshalb war es, okay, ich muss nach Berlin.
Okay.
Aber dann bin ich doch nicht nach Berlin gegangen, dann bin ich nach Nordrhein-Westfalen gegangen.
Und dann bist du doch in Hamburg gelandet.
Und dann über Umwege nach Nordrhein-Westfalen, dann war ich in Stuttgart oder Ludwigsburg für die Filmhochschule und dann in Berlin und dann in Hamburg.
Jetzt hast du ja hier schon mindestens zwei berufliche Stationen erlebt hier in Hamburg. Hast du das Gefühl, dass du jetzt hier angekommen bist oder würdest du für einen anderen Job nochmal wieder wechseln wollen?
Ich glaube, Hamburg ist jetzt die richtige Stadt für mich. Das fühlt sich auch als richtige Größe. Das ist international genug. Darüber können wir uns noch unterhalten, ob es noch international werden kann, vor allem in Sachen Film. Aber ich bin jetzt, ja, ich bin angekommen.
Und ich weiß gar nicht, wie lange deine Vorgänger jeweils dieses Filmfest geleitet haben, aber ich glaube, jeder mindestens 10 Jahre. Albert, glaube ich, 20 Jahre. Ne?
Genau, Albert war sogar, glaube ich, 21 Jahre.
Ja, also ja. Du weißt, das ist jetzt hier keine Zwischenstation, ne? Also 10 Jahre bist du jetzt erstmal verhaftet, oder?
Ja, also das weiß ich nicht. Zuerst hat man einen Vertrag für 5 Jahre und ich muss gucken, dass ich das gut erfülle und dass wir auf beiden Seiten glücklich sind. Ich glaube, darum geht es auch.
Jetzt ist ja auch für viele Hamburgerinnen und Hamburger Paris so ein Sehnsuchtsort. Und jetzt haben wir diesen Sommer, haben wir die Olympischen Spiele in Paris gesehen und jeder hat sich daran erinnert. Es kam so dieser wunderbar ausgeleuchtete Eiffelturm, der Louvre und was auch immer man damit in Verbindung bringt. Wie sah denn dein Paris der Kindheit aus? Weil Paris ist ja auch durchaus eine sehr zerrissene Stadt. Ich habe jetzt die touristischen Ziele genannt. Ich sag mal, in den Außenbezirken geht's auch schon in den 70er Jahren schon hoch her wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also ich komme auch nicht auch direkt aus Paris, sondern ich komme aus Saint-Denis. Das ist eine kleinere Stadt. Und die nennt man in Frankreich, die gehört zu den Banlieues sozusagen. Mhm. So, dafür sind wir auch bekannt, dass wir natürlich ganz anderes Publikum, also andere Einwohner da haben als im Zentrum von Paris im 16. Arrondissement. Also klar, wir sind viel gemischter. Ich bin sogar ein Kind von der Migration sozusagen. Meine Eltern sind aus Algerien.
Ja, und wie fühlte sich das so an? Deine Kindheit?
Super.
In der Großstadt?
Das ist Wahnsinn. Also ja und nein. Also es ist schön im Sinne von, wir sind sehr gemischt groß geworden. Das heißt, meine Freunde kommen aus allen möglichen Ländern. Das heißt, ich bin, seitdem ich ganz klein bin, höre ich Spanisch, Portugiesisch, Polnisch oder ich hatte eine Freundin aus Bangladesch und natürlich Türkisch auch. Also und dann haben wir auch immer Deals gehabt, dass wir uns auch das Essen, wir haben umgetauscht. Also wenn unsere Mütter zum Beispiel, wenn meine Mama Couscous gemacht hat, dann wusste ich, okay, meine portugiesische Freundin möchte dabei sein. Und so haben wir immer so Deals gemacht. Das heißt, sehr früh bin ich in Kontakt gekommen mit verschiedenen Welten und verschiedenen Sprachen. Ja. Und ich bin sowieso begeistert von Sprachen und von Kulturen.
Wann bist du denn das erste Mal im Kino gewesen? Also ich kann mich tatsächlich relativ lebhaft daran erinnern, dass ich mal an einem Sonntagvormittag Grimms Märchen eine Verfilmung gesehen habe, weil meine Tante mich dahin geschickt hat, um vielleicht mal eine Stunde, anderthalb Ruhe zu haben. Und das machte ich dann sehr regelmäßig, wenn ich bei ihr zu Besuch war. Wie war das bei dir?
So, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber es war sicherlich mit der Schule. Weil das Tolle ist, in Frankreich ist natürlich Kino auch sehr verankert, auch in der Schule, so dass wir auch mit der Schule auch ins Kino gegangen sind. Und ja, eine der größten Erlebnisse war sicherlich auch E.T. Das war unglaublich. Diese kleines Männlein da, was diese Freundschaft und das Anderssein, also so toll. Ich war hin und weg. Aber nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich irgendwann beim Film lande. Also das will ich gar nicht sagen. Für mich war es klar, okay, ich mache BWL und dann gucken wir, ich werde irgendwo im Business landen.
Ja, man bringt ja eigentlich Frankreich gar nicht so sehr mit der amerikanischen Kultur in Verbindung. Gerade in den 70er, 80er Jahren haben die sich, glaube ich, immer noch sehr gewehrt. Deswegen finde ich es lustig, dass du gleich E.T. einen wahnsinnigen kommerziellen Erfolg irgendwie nennst. Was sind denn so, ich meine, wenn ich an meine Jugend denke, dann habe ich Pierre Richard und Louis de Funès in Erinnerung. Wie sah es denn wirklich in Frankreich aus mit französischen Filmen? Was hat dich denn so geprägt?
Nee, die gab es natürlich auch, Lars. Aber die kannten wir auch vom Fernsehen, weißt du? Das heißt, das war gang und gäbe. Die gab es immer im Fernsehen und die haben wir immer gesehen. Aber so im Kino, ich weiß noch ganz genau, dass E.T., du hast recht, das ist schon was Besonderes. Aber weil es wahrscheinlich schon diese Anderssein war, da haben sie uns auch dahin mitgenommen. Das war ein Riesenerfolg. Ich glaube, der lief in Cannes und der hat sicherlich auch einen Preis bekommen. Und deshalb, weißt du, die Filme, die in Cannes gewinnen in Frankreich, haben danach eine unglaubliche Karriere.
Ja.
Also das ist ganz anders als in Deutschland.
Ja. Wir kommen zu unserer Rubrik Die Lieblinge. Das ist unsere Schnellfragerunde und du hast die Möglichkeit, in 2, 3 Worten zu erklären, was denn dein Liebling ist. Zum Beispiel, welche ist deine Lieblingssehenswürdigkeit?
Ganz neu, ich bin auch gerade mit dem Bus vorbeigefahren, der Bunker. Ich finde, der Bunker ist eine schöne Mischung aus Vergangenheit und Zukunft und das gepaart mit Nachhaltigkeit. Finde ich sehr gelungen.
Bist du schon außen rum gegangen oder durftest du mit dem Fahrstuhl hochfahren?
Hey, außen rum.
Ja?
Ja.
Ach toll. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Ballinstadt, so heißt das, oder?
Ja.
Ich war da auch mit meiner Familie und ich fand das sehr gut, weil man darf auch nicht vergessen, Museen müssen auch für Kinder nicht langweilig sein. Und das ist ihnen sehr gut gelungen.
Ja.
Ich war begeistert und natürlich auch für was es steht.
Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Seht ihr Hamburg, na 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 na. Das ist Edith Piaf, die hat ein Lied gesungen, wo sie auch, ich glaube, das Lied heißt tatsächlich Seht ihr Hamburg und dann Santiago und sowas. Und es geht immer um Hafenstädte und also du siehst, Hamburg war auch schon in der französischen Kultur auch präsent.
Unbedingt. Welches ist deine Lieblingsbar?
Ottensen, also mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen gehen wir ins Orel und mit meinen Mädels gehen wir in Gasoline.
Okay, sehr schön. Welcher ist dein Lieblingspark?
Jenisch Park, das war meine Rettung in der Corona-Krise.
Ja?
Ja, ich war jeden Tag spazieren da und jeden Tag, es hat mir sehr gut getan, auch die Natur zu sehen und ich hatte immer meine Schwestern am Telefon. Die Franzosen dürften nicht raus, länger als eine Stunde und ich war die ganze Zeit im Jenischpark.
Also in der Corona-Zeit war der Jenischpark dein Wohlfühlort. Inwiefern ist denn die Großstadt Hamburg ein Wohlfühlort? Gibt es da noch andere Örtlichkeiten, wo du sagst, oh, da bin ich für mich und da komme ich runter?
Ja, ich bin gerne an der Elbe. Ich glaube, in Hamburg gibt es die Fraktion Elbe und die Fraktion Alster, oder? Ist das nicht so?
Ja.
Und ich bin auf jeden Fall ganz klar eine Elbe-Fraktion, weil dann sehe ich auch die großen Schiffe und meine Sehnsucht nach Reisen steigt.
Ja, du bist in den USA gewesen, in Kanada, in Costa Rica. Was hast du dir von diesen Orten in Sachen Mentalität beibehalten? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich mitgenommen?
Ja, also ich versuche immer, mich in die andere Person zu versetzen. Also ich glaube, vielleicht ist Empathie. Je mehr du mit verschiedenen Menschen aus anderen Ländern in Kontakt kommst, auch lernst du auch, dass sie auch vielleicht andere Sorgen oder die Sachen auch anders sehen als du und dann immer mehr Empathie entwickelst. Ich glaube, das war das. Also ich war viel in Lateinamerika. Ich habe auch für meine amerikanische Firma habe ich auch viele Länder da bereist. Ganz Südamerika haben die mich hingeschickt. Das heißt, ja, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, auch wie glücklich auch bestimmte Menschen sein können, auch mit viel weniger als was wir haben.
Unbedingt. Dann ging es ja hier in Deutschland, hast du ja selber schon gesagt, nach Köln und nach Berlin. Inwieweit erkennst du da Gemeinsamkeiten? Das sind ja alles 3 Medienstädte. Hamburg so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, weil die großen Verlage irgendwann weggewandert sind. Viele Produktionsfirmen natürlich auch, aber da kommen wir ja später vielleicht nochmal drauf. Aber inwiefern hast du Gemeinsamkeiten erkannt?
Also zuerst habe ich gesehen, was sie nicht gemeinsam haben. Köln haben
Karneval.
Wir ja genau. Ich habe richtig Karneval schätzen gelernt. Ich war richtig Karneval-Freak.
Kehrst du da immer noch hin dann,
dass
du im Februar dahin fährst?
Nee, also ich glaube, wenn mein Sohn ein bisschen älter ist, hat er auch Bock zu sehen, was das ist, wie das aussieht. Mein Mann ist Rheinländer, muss man dazu sagen. Das heißt, ich könnte fast jedes Lied mitsingen und das war schon verrückt. Mhm. Und dann kommst du nach Berlin, das ist eine ganz andere Welt. Nee, Moment, dazwischen kam die Station Ludwigsburg und Stuttgart. Genau, du kannst dir vorstellen, dass da auch, bumm, ganz andere Welt. Mhm. Und Berlin war super, weil das war auch so international und Aufbruchstimmung und ja, und dann war ich in dieser tolle Produktionsfirma und dann habe ich auch noch diese Kochsendung gemacht, weil so Sachen, die ich liebe Kochen, ich liebe Essen und deshalb war es großartig und dann jetzt nach Hamburg.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Hamburg hat dich in den Arm genommen, als du hierher gekommen bist, hast du in einem anderen Gespräch mal gesagt. Wie fest hat es dich denn jetzt im Arm?
Also es hat mich richtig gut im Arm, glaube ich. Und wenn alles so weitergeht, dann ich glaube, wir werden wie sehr gute Freundinnen.
Das ist jetzt 15 Jahre her. Mhm. Hat sich die Stadt verändert? Und wie vor allen Dingen? Ich gehe davon aus, dass du auch eine Beobachtung gemacht hast, dass sich hier was geändert hat.
Ich muss zugeben, dass die ersten Jahre natürlich war ich viel mehr auf meinem Mikrokosmos in Ottensen. Die Filmförderung sitzt in Ottensen. Ich habe in Ottensen und wohne noch in Ottensen. Das heißt, ich habe viel weniger von der Stadt gesehen. Jetzt sehe ich trotzdem, dass mehr Armut zu sehen ist. Das ist schon sehr traurig zu beobachten, aber so ist das. Also ich habe das Gefühl, dass es auch mehr Leute gibt, die auch im Moment leiden.
Gehört das zu den Herausforderungen deines neuen Jobs als Chefin des Hamburger Filmfestes, dass du jetzt aus der Blase austreten musst in Ottensen und auch mal in die City fährst, zur Mönckebergstraße? Weil ich sag mal so, ich habe hier gelernt, als ich in den 90ern hierher gekommen bin, dass Hamburgerinnen und Hamburger erstmal nicht zur Mönckebergstraße gehen. Das ist was für die Touristen. Jetzt arbeitest du da. Wie ist das so?
Ja, ich finde das super interessant, weil das ist da, wo alle Touristen sind, wie du sagst, und alle gehen shoppen. Und dann geh mal nach 19 Uhr, 20 Uhr Richtung Mückenbergstraße, wenn ich aus dem Büro rauskomme, dann ist das alles schon tot, sozusagen. Die Städte müssen sich auch weiterentwickeln. Das wird auch interessant sein zu gucken. Ich dachte immer, nach der Corona-Krise wird es auch eine Änderung geben in der Stadt, weil es gibt auch Fläche, man bleibt ein bisschen mehr im Homeoffice. Aber ich weiß nicht, also ich sehe noch nicht wirklich, dass da Leben entsteht. Aber ich muss zugeben, Jungfernstieg wird gerade renoviert. Das wird super aussehen und das ist super. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Jetzt ist dein erstes Filmfest steht dir bevor. Deswegen können wir da eigentlich auch kaum drüber sprechen, weil es werden noch viele Geheimnisse gemacht rund um den Eröffnungsfilm oder wie auch immer. Aber wenn wir mal so 5 Jahre weitergucken, kann das Filmfest vielleicht auch dazu beitragen, dass die Innenstadt noch mehr belebt wird? Also ich weiß nicht, Open-Air-Kino im Oktober ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber gäbe es da Ideen, wie du da vielleicht auch deinen Einfluss geltend machen kannst?
Also wir haben schon Binnen-Alster-Filmfestival, das machen wir auch immer kurz vor dem Festival und das ist auch wunderschön, da sitzen die Leute, das ist umsonst und dann kannst du Filme gucken und wir haben da mitten im Wasser so eine Leinwand aufgebaut, sodass du auch auf großen Leinwand Filme gucken kannst mit fremden Leuten und das funktioniert fantastisch. Wir haben noch ein schönes Programm wieder dieses Jahr. Und klar, ich sage dir ganz klar, ich habe auch einen Traum. Ich würde gern den Alster-Pavillon als Filmfestort haben. Ich weiß, dass er jetzt neu verpachtet wird und ich hoffe natürlich, dass die neuen Leute auch daran interessiert sind, mit Filmfest zu kooperieren. Dass wir während des Filmfests 10 Tage lang auch da auch was bespielen können, weil ich bringe ganz viele Menschen aus der ganzen Welt und ich will denen zeigen, wie schön Hamburg ist. Und stell dir vor, du sitzt da abends, du trinkst einfach ein Bier oder ein Wein und du guckst auf diese Alster. Ich dachte, das sind die Bilder, die ich generieren möchte. Weil ich will, dass die Leute, die zu mir kommen, auch nach Hause gehen mit der Idee, hey, vielleicht gehe ich doch nach Hamburg zurück und drehe ich da. Das ist so uns auch einmal passiert. Anton Corbijn war hier zu Besuch. Der hat seinen Film gezeigt und er fand, wir machen diese Bootstour mit den Filmemacher und Filmemacherinnen. Und er fand das so schön. Er hat gesagt, irgendwann muss ich zurückkommen. Und tatsächlich ist er zurückgekommen und hat hier gedreht. Und das ist das, was ich immer gemacht habe, als ich bei der
Filmförderung... Most Wanted Man hieß der Film.
Exakt.
Und er hat zu den Interviews zu dem Film noch gesagt, dass Hamburg noch viel mehr zu bieten hat und dass man hier viel mehr Filme machen würde. Ich habe den Eindruck, danach ist überhaupt gar keiner mehr gekommen. Also kurz Triangle für Charlie, das war aber eigentlich auch eher so ein B-Movie, leider Gottes. Aber irgendwie vermisse ich das so ein bisschen, dass Hamburg im internationalen Film eine Rolle spielt, auch als Drehort. Also nach Anton Corbijn war, glaube ich, kein Film mehr, der, und das ist auch schon bald 10 Jahre her, denke ich, der irgendwie relevant war. Wie siehst denn du das?
Ja, sehe ich genauso wie du. Also ich würde gern dafür plädieren, dass wir auch viel mehr aus Hamburg machen als Stadt, als Bild sozusagen. Dass wir die Bilder, die wir hier generieren von Drehs und sowas, dass sie in die Welt gehen. Weil so kann man auch mehr Leute danach nach Hamburg holen. Und aber dafür brauchst du natürlich Mittel für die Filmförderung. Das ist eine Kette an Sachen.
Ja, aber diese Kette könnte man ja anfangen. Wir wollen da vielleicht jetzt mal einen Vorschlag entwickeln. Also es gibt ja den wunderbaren Film mit Colin Farrell, Brügge sehen und sterben. Und ich glaube, ich wäre im Leben niemals nach Brügge gefahren, wenn ich diesen Film nicht so fantastisch gefunden hätte. Und ich habe da Tausende von Leuten getroffen, auch weit über 10 Jahre nach diesem Film, die alle vor der Kathedrale standen, die Filmorte abgelaufen sind. Und dieser Stadt, das habe ich dann auch in der Vorbereitung gelesen, hat das touristisch richtig viel gebracht. Da könnte man doch mal ein paar Millionen vom Hamburg-Marketing oder Hamburg-Tourismus abzwacken für solche Dinge. Weil, also das ist ja ein nachweislicher Effekt. Wir würden ja wahrscheinlich auch New York nicht so toll finden, wenn New York nicht ständig abgefilmt werden würde.
Genau das wollte ich als Beispiel nehmen. Kannst du dich daran erinnern, das erste Mal, wenn du in New York ankommst, wie das ist? Du hast das Gefühl, du kennst die Stadt. Mhm. Und klar, du kennst die Stadt, weil du so viele Filme gesehen hast, wo die Stadt zu sehen ist. Das heißt, dein Gefühl ist, es ist nicht fremd. Und das ist genau, was du sagst. Wir müssen die Leute einfach ermutigen, auch hier zu drehen. Und das, also mein Teil kann ich leisten, indem ich natürlich meine ganze Filmemacher und Filmemacherinnen hier einlade und zeige, wie toll die Stadt ist. Aber danach müssen die ihre Filme finanzieren. Und da muss die Förderung auch mithalten. Und im Moment.
Manchmal sind die Städte ja gar nicht so, wie man dann denkt. Eine kleine Anekdote von mir. Ich war vor einigen Jahren, bin ich in New York und habe mit einem Kumpel den Elefantenbrunnen gesucht, der bei Stirb langsam eine Rolle spielte und musste dann feststellen, der ist gar nicht im Madison Square Park, den gibt's nämlich gar nicht, der wurde nur für den Film dort aufgebaut. Also zum Thema Aufbau, es ist ja auch so, dass das Studio Hamburg ja auch immer mehr abgebaut hat und also Fernsehen ist ja immer das Butterbrot für solche Filmproduktionsfirmen. Aber wir haben ja hier einen riesen Aderlass gehabt und vor allen Dingen, also es hat damit nichts zu tun, aber seitdem du hier bist, 2009, ich glaube im Jahr 2006 oder 2007 ist Universal Music hier weggegangen, also auch in den ganzen Kulturbereichen haben wir ja unglaublich viel verloren. Glaubst du, dass du vielleicht noch mit anderen Kräften zusammen das wieder umgehen kannst oder sagt man, jetzt ist alles in der Hauptstadt, bin ich aus Frankreich gewohnt, da ist auch alles in Paris?
Nee, also das akzeptiere ich nicht und das sehe ich auch anders. Ich finde schon, dass es auch sich lohnt, weiterhin den Standort Hamburg als Filmstandort zu etablieren, weil wir auch so tolle Sachen haben. Also erstens, klar, das sind die Filmhochschulen müssen wir besser ausstatten, wir müssen die Filmförderung besser ausstatten, das Festival besser ausstatten, damit die auch Kreativen hier auch in der Lage sind, was zu machen. Und zurück zu Studio Hamburg. Die haben mittlerweile auch eine Branche, die Kino macht und das ist total wichtig. Also ich finde schon, dass die Kollegen bei Studio Hamburg nicht nur gutes Fernsehen machen, sondern auch Richtung Kino jetzt sehr viele internationale Koproduktionen machen. Das freut mich sehr.
Ja. Lars Jessen hat in diesem Gespräch mal gesagt, Hamburg ist eine Filmstadt, aber nur was die Motive angeht. Inwieweit würdest du ihm recht geben oder protestierst du und sagst, hey, wir haben ein geiles Filmfest zum Beispiel?
Ja, da hat Lars vergessen, uns zu erwähnen. Nee, aber er denkt bestimmt auch, wir haben nicht genug Kreativen, weil er natürlich, viele sind nach Berlin gezogen und vielleicht, wenn er jemanden haben möchte, ruft er an und er sagt, ja, ich bin gerade in Berlin. Das kann auch sein, dass er darunter leidet, klar. Aber auf jeden Fall sind sehr viele Potenziale hier in Hamburg, die wir noch nicht erschöpft haben. Also da sehe ich eine riesen Möglichkeit, nach oben zu gehen.
Ja. Gibt es denn so einen Hamburg-Film, wo du sagst, boah, der spiegelt auch ein bisschen das Lebensgefühl wider? Vielleicht nicht das heutige, sondern von der damaligen Zeit, weil ich sag mal, die Zeiten der typischen klassischen Kino-Hamburg-Filme ist ja auch ein bisschen durch.
Ja, ad hoc habe ich jetzt nicht einen Film, wo ich denke, das ist das Gefühl. Nein.
Das, was deiner Sehnsucht ans Reisen irgendwie am nächsten kommt, ist wahrscheinlich Absolute Giganten. Ne?
Ja, toll.
Sitzt du dann da auch häufig an der Elbe und guckst den Schiffen hinterher?
Ja, natürlich. Das ist auch toll.
Also Fernweh ist ja etwas, dem man sich ja vielleicht auch bewusst aussetzt, indem man entweder zum Flughafen fährt, um die Flugzeuge anzugucken, kenne ich auch welche von, oder sich die Schiffe anguckt. Aber was fehlt dir denn essentiell hier zu deinen vorherigen Stationen hier in Hamburg? Was musst du dir woanders holen?
Also ich brauche mehr internationale Menschen um mich herum. Das muss ich wirklich zugeben. Ich bin schon jetzt hier in Hamburg, mein Freundeskreis und alle, ich habe wenig Input sozusagen aus dem Ausland. Das vermisse ich, weil viele von meinen Freunden einfach jetzt zurück sind, auch nach Spanien, nach Frankreich und sowas. Aber sonst nie. Sonst, wenn ich was brauche, dann fahre ich weg.
Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik und die heißt Fragen der anderen Leute. Wir hören hier mal rein.
Liebe Malika Rabahalla, hier spricht Ralf Neubauer, Bezirksumsider von Hamburg Mitte. Und mich würde interessieren, welche Hamburger Orte würden Sie gerne einmal in einem Film wiederentdecken?
Wilmersburg. Da bin ich wahnsinnig gern, vor allem im Sommer, wenn ich mit meinem Sohn auch spazieren gehe und sowas. Ich finde, es hat so viele Facetten, die ich so toll finde. Diesen Park, Inselpark heißt das, oder? Der Inselpark finde ich ganz toll. Der könnte auf jeden Fall super Kulisse sein für einen Kinofilm.
Großartige Idee. Vielleicht hören das ja die richtigen Leute. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage.
Moin, hier spricht die Anna vom Naturpark Camping Prinzenholz in Eutin am schönen Kellersee. Und ich hätte gerne folgende Frage beantwortet bekommen. Wann waren Sie denn das letzte Mal campen und ist Campen Ihr bevorzugter Urlaub oder wo würden Sie am liebsten Urlaub machen?
Malika macht ein lustiges Gesicht. Ich ahne fast, dass sie eher so Fünf-Sterne-Hotels bevorzugt.
Auf keinen Fall. Das letzte Mal, als ich campen war, war es in Kanada. Und ich muss zugeben, dass ich fast nicht geschlafen habe, weil es so viele Geräusche draußen waren. Also, und die Leute im Park hatten uns gesagt, wir müssen darauf achten, dass das und das nicht passiert, weil sonst die Bären kommen und alles Mögliche. Ich glaube, ich habe kein Auge zugemacht. Deshalb ist die letzte Erfahrung jetzt nicht gerade positiv in Erinnerung geblieben. Aber sonst, ja, gehe ich gern parken. Aber auf keinen Fall Fünf-Sterne-Hotel, das bin ich nicht.
Kann man eigentlich auch gar nicht sein, wenn man im Filmbereich arbeitet, weil ich erlebe, also im Nachgang Besuche von Filmfestivals hat man eher noch als dritte Person im Hotelzimmer, im Doppelzimmer mit übernachtet oder so auf dem Fußboden oder wie auch immer. Und ich höre auch solche Geschichten immer wieder aus Cannes, wenn man da nicht irgendwie das große Glück hat, eine Villa zu haben, die man angemietet hat, dann schläft man auch sehr schnell auf dem Boden. Ne? Wann warst du denn das erstmal in Cannes und hast du sofort diesen Glamour irgendwie gespürt? Häufig ist es ja so, das sagen mir Leute, die schon in Los Angeles oder Las Vegas waren, die sagen, ne, so viel Glamour ist ja nun gar nicht. Wie ist das in Cannes beim Filmfest?
Also beim Filmfest war ich zuerst als Studentin da und nachdem du so viel über Filme und über Cannes gehört hast, wenn du das erste Mal da bist, dann denkst du, wow, was ist das für ein Zirkus? Aber man darf nicht vergessen, es wird sehr viel Geld bewegt da. Es werden Deals gemacht, Filme verkauft, gekauft und neue Projekte auch entstehen da. Also ganz wichtig. Aber es ist schon verrückt. Vor allem, das hat sich entwickelt. Es gab richtig viel Geld in der Branche, darf man nicht vergessen. Und jetzt siehst du, das hat sich schon ein bisschen verändert. Die Partys waren, es war verrückt. Es war abartig, ehrlich gesagt.
Was war denn deine verrückteste Party, die du da so erlebt hast?
Canal Plus, Privatsender in Frankreich sozusagen, also Pay-Sender. Und die hatten einen, ich weiß nicht, die haben bestimmt 500 Mitarbeiter da einreisen lassen. Und du hattest eine Ecke nur mit L'Oreal, die dich komplett neu angezogen haben und frisiert und alles Mögliche. Und dann den besten DJ aus Frankreich einfliegen lassen. Es war verrückt. Also diese Partys und dann in Villen. Kannst du dir vorstellen, früher war es in Villen und die Leute sind danach in einen Pool gesprungen und sowas. Das gibt es immer noch, darf man nicht vergessen, aber nicht so extrem wie vor 10 oder 15 Jahren oder 20 Jahren. Das hat sich ein bisschen beruhigt.
Kommen wir mal von deinen Jugendexzessen weg. Du hast dann ja später in Costa Rica für eine Umwelt-NGO gearbeitet. Können wir jetzt alle hoffen, dass das Filmfestival auch so richtig grün wird und umweltfreundlich? Ist das so ein bisschen auf deinem Plan?
Ja, also Nachhaltigkeit ist für mich wichtig, aber... Also ein Festival hat nicht so viele Schrauben, wo er ziehen kann. Bei uns sind die Reisen, das ist die Mobilität und Catering. Und vielleicht ist Reisen das Größte sozusagen, wo wir auch was bewegen können. Wir gucken einfach, wenn die Leute aus Amerika kommen ob sie vielleicht schon in Europa sind, bevor wir sie anfragen, weil ich möchte nicht unbedingt für 2 Tage jemanden aus Amerika einfliegen lassen. Also siehst du, das ist immer eine Überlegung. Will ich diese Person haben? Die ist ganz toll. Sie würde mir auf jeden Fall viel mehr Werbung bringen. Aber auf der anderen Seite ist sie CO2-mäßig das ein Problem. Es ist eine Mischkalkulation. Man muss Erwägungen machen, ja oder nein, und dann gucken, okay, da setze ich alle also diese Person will ich unbedingt haben und deshalb muss ich alles tun, damit sie nach Hamburg kommt.
Ja, wenn man einen neuen Job antritt, beziehungsweise ja auch Bewerbungsgespräche hat, dann wird man vor allen Dingen als Chefin ja auch nach Zielen gefragt und was man sich so vornimmt. Was sind denn so deine 5-Jahres-Ziele sozusagen für das Filmfest? Weil natürlich wirst du sagen, du guckst dir jetzt erstmal alles an im ersten Jahr, du wirst die erfolgreiche Arbeit weiterführen, aber wenn du mal weiter guckst, gibt es so 2, 3 Punkte, wo du sagst, das würde ich gerne mal ändern irgendwann?
Ja, also wir müssen auf jeden Fall Hamburg in den Kalender platzieren, sodass die Leute die Branche sozusagen, das Fachpublikum einfach weiß, Ende September muss ich nach Hamburg, weil da ist das Filmfest, da treffe ich die und die und die. Und außerdem sind tolle Filme. Das Programm ist einfach großartig. Ich habe ein Programmteam unter Katrin Kohlstetter und die machen das seit Jahren und fantastisch, wirklich. Wir kuratieren die besten Filme des Jahres. Und trotzdem sind als Kulturinstitution muss man sich wirklich alles angucken. Krisen kommen hintereinander. Hast du gesehen, der Takt ist viel schneller jetzt. Das heißt, wir müssen auch agiler werden. Wir müssen auch über Digitalisierung auch sprechen, weil ich will auch jüngere Leute ansprechen. Ich will mit meinem Festival überall in die Stadt gehen. Ich habe jetzt das Glück dieses Jahr, dass die Kulturbehörde mich unterstützt mit meiner Idee Tag des freien Eintritts. Wir treffen uns alle am 3. Oktober. Alle Hamburger und Hamburgerinnen sind eingeladen, kostenlos ins Kino zu kommen und unsere Filme zu sehen. Das ist für mich auch ein Riesentraum in Erfüllung gegangen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich damit auch ein neues Publikum ansprechen kann. Und das ist mir wichtig, weil darum geht es auch. Wir machen ein Festival für alle.
Das ist tatsächlich eine spektakuläre Idee und das auch am 3. Oktober zu machen. Du als Französin weißt natürlich, wie man Nationalfeiertage richtig feiert. Das geht uns ja so ein bisschen irgendwie verloren immer wieder. Aber dazu schon mal wirklich herzliche Gratulation zu dieser tollen Idee, die Leute auch ans Kino ranzuführen oder wiederzuholen, weil ja viele sind ja quasi nach Corona in ihrem Sofa sitzen geblieben und gucken sich weiter Streamingdienste an. Und insofern finde ich das wirklich ganz, ganz großartig.
Und warte, Lars, das hat auch noch eine Komponente, die man nicht erwähnt. Ich will unbedingt, dass die Leute sich wieder im Kino treffen, in einem Saal, weißt du, und dass wir nicht immer nur über Social Media in unserer Bubble bleiben und hier mit dem anderen streiten mit uns. Nein, wir müssen uns auch ertragen, auch wenn wir nicht alle der gleichen Meinung sind. Das ist mir total wichtig, weil so entwickelt man auch Empathie füreinander. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns über Empathie unterhalten für die nächsten Jahre.
Unbedingt. Nach Costa Rica bist du ja nach Amerika gegangen und ich sag mal, die amerikanische Filmindustrie wird ja immer erstmal als sehr kommerziell wahrgenommen und mit all seinen ganzen Schattenseiten. Was hast du dir davon mitgenommen? Wo hast du gesagt, okay, da kann man tatsächlich von dieser Industrie lernen?
Ja, die zelebrieren natürlich ihre Leute, die vor der Kamera sind, viel mehr als in Deutschland. Also in Frankreich ist es auch schon ähnlich. Wir haben wirklich ein Star-System und die packen natürlich viel mehr Geld an, wenn sie einen Film machen. Da sind die Budgets sind spektakulär. Das ist schon so. Da sind wir auch noch ein bisschen hinterher.
Ja. Wo war denn jetzt eigentlich tatsächlich dann der Punkt? Also du hast ja gesagt, du hast BWL studiert, um Geld zu verdienen. Wie kommt man denn dann auf die Idee, in die Filmindustrie zu gehen, um Geld zu verdienen? Das tun doch jetzt wirklich nur die ganz großen Produzenten.
Nee, also ich habe BWL studiert, dann habe ich festgestellt, das ist vielleicht doch nicht das Ding, was ich machen möchte. Ich mache ein freiwilliges ökologisches Jahr in Costa Rica. Mhm. Und dann, wie gesagt, dann habe ich jemanden kennengelernt und dann bin ich mit ihm nach Deutschland gekommen. Und dann mein erster Job war in meinem Filmfestival, so als Aushilfe zuerst. Und dann sehr schnell bin ich da richtig eingestiegen. Und das war meine Berührung. Und dann habe ich gedacht, okay, aber es ist doch voll mein Ding. Man kann auch genau mit Geschichten auch die Welt gestalten sozusagen. Und das, was ich gelernt hatte beim BWL, ist nicht verloren, weil es geht auch um Budget, weißt du? Und dann müsste ich sowieso mit dem Budget jonglieren und sowas. Das heißt, Das war für mich perfekt. Dann habe ich gesagt, ja, aber trotzdem, ich muss das noch perfektionalisieren. Und deshalb habe ich mich beworben auf diese europäische Studiengang. Und dann habe ich auch noch einen Platz bekommen. Also da war ich natürlich überglücklich.
Jetzt hast du ja auch als Regisseurin und Autorin gearbeitet. Also sehr praktisch, sehr handwerklich. Jetzt konntest du dich über die letzten Jahre daran gewöhnen, dass du eigentlich immer nur einen eher bewertenden Job hattest. Hast dir also Drehbücher angeguckt und gesagt, okay, der kriegt 500.000, der kriegt 2 Millionen oder wie auch immer. Juckt's dir trotzdem manchmal in den Fingern? Also könnte es dann später im Alterswerk nochmal vielleicht einen eigenen Film geben? Oder sagst du, nö, das war alles gut, aber nee, alles hat seine Zeit?
Es war alles gut. Also ich bin in die Regie und in die Autorenschaft reingerutscht sozusagen, weil es jemanden gebraucht haben. Also ich war als Producerin normalerweise, das war mein Job. Und plötzlich gab es Komplikationen und dann habe ich immer mehr übernommen und immer mehr übernommen und dann hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das immer wieder gemacht habe. Und ja, und das war diese kulinarische Serie für Arte mit Sarah Wiener. Wir sind durch ganz Frankreich gefahren, wir haben gekocht, wir haben so viel Spaß gehabt, wir haben gut gegessen. Es war ein Traum, ein Traum.
Das hört sich richtig gut an. Jetzt bist du Filmfestchefin? Wann ist das erste Mal so auf den Plan gekommen? Also man hört, also Albert hat es angekündigt, dass er geht. Dann gibt es ein Auswahlverfahren. Hast du dir das vorher schon mal überlegt und hast gesagt, naja, der Mann, der wird auch nicht jünger. Vielleicht wäre das mal was? Oder warst du selber so ein bisschen in der Sackgasse? Oder sagst du, das hat mich eigentlich eher unerwartet getroffen?
Ja, also in der Sackgasse war ich nie, sondern ich war ganz glücklich bei der Filmförderung, da in meinem Job. Und es war klar, ich will ein Sabbatical machen. Ich bin nach Kanada gegangen und dann kam ich zurück und dann kam diese Stellenausschreibung und ich habe die gelesen. Also ein paar Leute hatten mich gefragt, Malika, willst du dich nicht bewerben? Das ist doch perfekt jetzt. Das ist einfach dein Job, das ist für dich gemacht. Du bist aus der Branche, du kennst uns alle, okay. Und dann, dann gucke ich die Stellenausschreibung und ich hatte das Gefühl, es ist verrückt, die sprechen mich an. Die wollen jemanden, der Spaß hat, der viele Sprachen spricht, der die Stadt kennt, den Standort entwickeln möchte. Das bin ich. Und da habe ich gesagt, ja, ich werfe meinen Hut in den Ring.
Okay, und wie hat man sich das dann vorzustellen? Muss man dann irgendwann beim Kultursenator antanzen und ein Bewerbungsgespräch machen oder wie?
Mehrere Runden, Lars. Ja? Du kannst dir vorstellen, wie nervös ich war.
Ja.
Aber
und
toll.
Über wie viele Wochen geht das dann? Also du schickst mehrere die Wochen. Bewerbung ab und dann ruft irgendjemand an und sagt, naja, das war gar nicht so schlecht, kommen Sie mal vorbei.
Also wenn die sowas sagen würde, es war gar nicht so schlecht. Nein, die laden dich ein zum Gespräch. Es gibt ein erstes Gespräch und ein zweites Gespräch. Und ja, und dann musst du gucken und jedes Mal mit einem Konzept die Fragen beantworten, die sie stellen. Das ist richtig. Und das ist, weißt du, ich sage ja auch immer meine Freundinnen, ein Vorstellungsgespräch ist für beide Seiten. Du willst auch checken, weißt du, ist der Job der richtige für dich? Aber okay, die sagen, ob sie dich haben wollen, aber du checkst auch, willst du für die arbeiten? Das darf man nicht vergessen. Und das war so ein gutes Gefühl, weil sie, ja, ich finde, die sind doch sehr nett gewesen. Sehr. Also die haben harte Fragen gestellt, aber es war trotzdem immer sehr, ja, es war toll, wirklich, im Nachhinein.
Also gefühlt hat ja jede Stadt hier in Deutschland und wahrscheinlich auch Europa oder weltweit über 50.000 Einwohner ein eigenes Filmfest. Was ist denn der unveränderliche Kern des Hamburger Filmfest? Also wo du sagst, okay, das muss auch bleiben.
Ich glaube, Hamburg, also Filmfest Hamburg, man hat ein fantastisches Programm, Number One und Number Two. Wir sind sehr persönlich, wir sind sehr gute Gastgeber. Und das muss ich jetzt beweisen, dass es weiterhin so ist.
Wir kommen zur nächsten Rubrik, die heißt Wissenswertes. Und jetzt kommst du. Ich stelle also drei Fakten vor und dann habe ich da noch eine persönliche Frage an dich. Beispielsweise, in der Hamburger Speicherstadt gibt es das einzige Gewürzmuseum der Welt. Was ist aus kulinarischer Sicht dein liebstes Land?
Indien und Libanon.
Die längste Straße in Hamburg ist mit 12,8 Kilometern die Bergedorfer Straße. Wie bewegst du dich am liebsten durch die Stadt?
Fahrrad oder zu Fuß.
Im Hamburger Hafen werden pro Sekunde durchschnittlich 13 Kilo Rohkaffee verladen. Wie sieht dein perfekter Start in den Tag aus?
Schwarzer Kaffee.
Und wie bereitest du den zu?
French Press.
Ja? Ach, herrlich. Großartig. Wie dein Tag beginnt, weiß ich jetzt mit French Press. Wie geht er denn dann weiter, dein Arbeitsalltag? Also ich weiß gar nicht, wie viele Filme bei so einem Filmfestival laufen. Wahrscheinlich irgendwie 120. Mehr als 100. Ich hätte jetzt gesagt 150 irgendwie, aber egal. Guckst du die alle selber? Nein, dafür hast du ja ein Team. Aber wie viele Filme guckst du denn dann in der entscheidenden Phase? Und vor allen Dingen, wann ist die entscheidende Phase? Also du hast ja jetzt wahrscheinlich im September, wenn wir dieses Gespräch ausstrahlen, hast ja schon alle Filme gesehen, die irgendwie kommen. Aber wann fängt das für dich an, die ganze Geschichte?
Also am 2. Januar habe ich meinen Job angefangen und ab da kannst du schon Filme gucken. Weil es gibt schon Festivals in der ganzen Welt und wir recherchieren die guten Filme, die nach Hamburg kommen sollen. Das heißt von Anfang an. Und dann sind wir auch eingeladen von anderen Festivals. Wir sollen auch vorbeikommen und uns auch ihre Filme angucken. Das heißt, du machst das ununterbrochen. Und natürlich habe ich ein Team, das könnte ich auch überhaupt nicht allein leisten. Und das ist toll, weil wir natürlich auch darüber sprechen. Ich habe gerade einen Film gesehen, ich bin unsicher. Was sagst du? Und vor allem für mich war das das erste Jahr, um zu gucken, dass wir uns sozusagen im gleichen Level befinden. Und das, ja, es macht sehr viel Spaß, weil wir natürlich auch Gespräche führen und über Filme sprechen, macht Spaß.
Auf was freust du dich denn am meisten bei deinem ersten Filmfest? Die Eröffnungsfeier oder eher die Abschlussfeier, weil dann alles hinter dir liegt?
Eröffnungsfeier. Ich will, dass es losgeht.
Ja.
Ich will, dass es losgeht.
Spürst du Druck? Also irgendwie besonderen, ungeachtet davon, Albert hat es irgendwie ja nun über 20 Jahre gemacht. Hamburg ist, was Kultur angeht, ja wahnsinnig anspruchsvoll, zumindest in der Haltung erstmal. Ob wir das immer so umgesetzt kriegen, ist dann nochmal eine andere Frage. Oder sagst du, ach, ich zeige euch jetzt mal, wie Leichtigkeit geht?
Also ich hoffe, ich kann euch zeigen, dass es auch eine Leichtigkeit gibt von meiner Seite. Aber Druck hast du immer, wenn du irgendwas leisten musst und das ist gesund. Also das sehe ich nicht als nur negativ.
Ja. Kann man eigentlich noch von dem deutschen Film sprechen oder vermischt sich das alles irgendwie? Also wie ist der Zustand des deutschen Films gerade? Wofür stehen wir? Jahrelang waren es die Komödien von Til Schweiger, in den 70er waren es die Autorenfilme. Wie würdest du das jetzt für das Jahr 2024 sehen? Wofür stehen wir?
Ja, also ist schon schwierig, weil ich finde, unsere Filme in Deutschland landen nicht auf großen Festivals und das macht mich immer wieder traurig. Jedes Jahr, wenn kann, weißt du, mit dem Palmarès kommt, dann gucke ich, oh, ich hoffe, es ist ein Deutscher dabei. Und dann bin ich ganz enttäuscht und traurig, dass wieder kein deutscher Film da zu sehen ist. Ich glaube, da müssen wir uns auf jeden Fall darüber unterhalten. Wie kann das sein, dass unsere Filme auch als Internationales nicht schaffen, auf größeren Plattformen zu laufen? Und jetzt gibt es eine große Novellierung in der Förderung. Ich glaube, es wird auf jeden Fall was in Bewegung gesetzt, was sehr gut sein kann. Ich freue mich auch zu sehen, dass endlich da richtig alles angepackt wird.
Welche Personen machen dir denn Hoffnung? Also so jemand wie Sandra Hüller, die auch international ja wahnsinnig umworben ist, in einem französischen Film mitgespielt hat und dann für den Oscar nominiert war. Das, so oft kam das ja auch noch nicht vor, dass eine Deutsche tatsächlich dann für einen persönlichen Oscar nominiert war. Sind das so Leute und wer noch?
Ja, aber jemand wie Ilka Czartak, ich meine, das ist ein Hamburger Gewächs, weißt du, der ist hier, der hat hier in der Hamburg Media School studiert und wir haben ihn bei der Filmförderung immer wieder unterstützt. Das Lehrerzimmer haben wir auch in Hamburg unterstützt. Er hat komplett hier gedreht. Solche Leute, ich finde schon, das sind neue Stimmen, die jetzt gerade entstehen, die total interessant sind durch diese ganze Diversität. Also das, ich glaube schon, dass jetzt was in Bewegung gesetzt worden ist.
Du bist ja viele Jahre jetzt schon auf Filmfesten unterwegs. Gab es da mal jemanden, wo du gesagt hast, boah, den habe ich getroffen und das fand ich richtig gut? Ich habe mal, keine Ahnung, George Clooney und Dustin Hoffman jeweils in einer Disco auf einer Aftershow-Party gesehen und getroffen und mit George Clooney einen Tequila getrunken. Hast du auch solche Star-Begegnungen?
Ja, ich war einmal auf der Berlinale und dann habe ich Penelope Cruz getroffen und ja, und dann haben wir ein bisschen geschnackt. Das fand ich echt total schön, weil sie war schon sehr bekannt und es war also sehr nah. Also das ist das Tolle. Ich meine, diese Leute, wenn sie sich wohlfühlen, dann ist überhaupt kein Problem.
Ja, also es wird ja dem Filmfest Hamburg immer wieder so ein bisschen vorgeworfen in den letzten Jahren, dass es so ein bisschen promi-arm war. Ist das ein Ziel für dich, solche Größen vielleicht hier auch mal herzuholen?
Also promi-arm finde ich echt hart, weil ich finde schon, dass sie auch tolle Gäste hatten und wie letztes Jahr mit Mikkelsen und alles Mögliche. Aber ja, ich würde gerne noch mehr Promis haben, Lars. Ich brauche dafür ein bisschen mehr Geld. Das ist ganz einfach.
Wie soll das passieren? Also bist du tatsächlich eine gute Verkäuferin und gehst jetzt selber los und sagst hier, Haspa, wir brauchen noch mal ein bisschen mehr und so?
Mit meinem Sackel gehe ich los und sage ich hier, ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld. Nee, erstens, weißt du, ich bin neu, ich bin zu all meinen Sponsoren gegangen und die sind alle wieder dabei. Das ist schon, finde ich, ein Riesending.
Unbedingt.
Dass sie mich auch jetzt unterstützen mit meiner neuen Vision und zum Teil auch erhöht haben. Aber es reicht nicht aus für meine großen Pläne. Das heißt, ich muss an die Politik.
Mhm. Ja, also für mich ist ja Kino immer noch sich in eine andere Welt träumen, da mitfiebern, egal ob es jetzt spannend ist oder ein Liebesfilm ist, wie auch immer. Und da wirklich komplett abschalten. Wie schaltest du denn ab? Ich meine, du gehst ja nicht ins Kino, um abzuschalten. Das geht ja nicht, oder?
Ja, doch. Ich bin total verloren, wenn ich einen Film gucke. Ich muss jetzt nicht auf die Kamera achten und sowas. Ich hatte gerade diese Erfahrung. Ich war in Cannes und ich habe Emilia Perez gesehen von Jacques Audiard. Ich kam raus und die Leute, die mich getroffen haben, meinten, was ist mit dir los? Und habe ich gesagt, ich habe gerade was Unglaubliches erlebt. Das ist so eine Kinoerfahrung, weißt du, du bist nur wow. Und ja, also doch, das passiert mir immer wieder. Und diesen Film holen wir nach Hamburg.
Sehr schön. Gibt es denn Filme, die dir aufgrund deiner Biografie und deines Standes innerhalb der Filmbranche vielleicht peinlich sind, die du super findest? Also sowas wie Pretty Woman oder andere Geschichten?
Oh, Lars! Pretty Woman, Dirty Dancing, The Big Blue. Weißt du, die Filme, die wir mit meinen Mädels...
Im Rausch der Tiefe.
Genau. Mit den Mädels 10-mal geguckt haben, weißt du. Und wir können jeden Tanzschritt von Dirty Dancing. Und, ja, klar, haben wir. Aber ich habe kein Problem damit. Das ist das Tolle im Kino. Du nimmst, was dir passt.
Und beim Kinobesuch dann Eiskonfekt oder Popcorn?
Weder noch.
Gar nichts?
No.
Gibt es trotzdem irgendein Ritual beim Kinobesuch?
Keine also, Geräusche.
Ja, mich stört der Duft von dieser Käsesoße, finde ich furchtbar. Und das Geraschel bei Popcorn, finde ich gruselig. Aber es scheint ja so eine Standarderscheinung zu sein. Ich esse ganz leise Eiskonfekt.
Und diese Tacos auch noch, weißt
ja,
du? Und
genau.
Diese Käse, was kein Käse ist und das riecht schlecht.
Das wissen die aber nicht, glaube ich.
Und weißt du, wie viel Zeit die Tonleute investieren, um den perfekten Ton zu erreichen und dann hast du jemanden an deiner Seite, der... Nein, danke.
Das hast du sehr schön nachgemacht. So, also du kannst im Kino entspannen, aber was bietet dir denn noch Entspannung?
Musik, ich höre gern Musik. Ich lese auch. Und ansonsten gehe ich spazieren. Also ich liebe spazieren gehen. Ich bin sehr oft wirklich im Jenischpark zu treffen.
Ja. Und Musik dann auch als Konzerte? Und was
ja,
sind
auch,
so die
natürlich.
Bevorzugten Bühnen,
ja.
die du dann besuchst?
Also alles. Alles, wenn ich irgendwas, mein Mann ist dafür zuständig, er sucht immer aus und guckt, was es gibt. Ich bin mehr für World Music und französische Chansons und sowas. Und dann gucken wir, wenn es was gibt in Hamburg, dann gehen wir dahin.
Okay. Gibt es denn sonst so Hobbys, wo du sagst...
Kochen.
Ja?
Bien sûr.
Okay, das hast du ja nun auch wieder irgendwie zum Beruf gemacht sozusagen, dadurch, dass du diese erfolgreiche Serie mit Sarah Wiener gemacht hast. Was hast du von Sarah Wiener gelernt?
Sarah hat mir sehr viel beigebracht, dass sie sozusagen, sie kocht auch sehr intuitiv und das fand ich auch immer super spannend. Und so natürlich wie möglich das Produkt zu behalten, das habe ich auch von ihr. Ja, vor allem, ja, tolle Freundschaft. Meine beste Freundin.
Ich habe ja das Gefühl, dass hier in Hamburg tatsächlich sehr, sehr gute, sehr schöne französische Restaurants gibt, die wirklich sehr authentisch auch kochen. Was ist denn so dein Spot, wo du am liebsten hingehst? Welches französische Restaurant würdest du jetzt empfehlen?
Also ich gehe nicht unbedingt französisch essen, weil dann gehe ich nach Frankreich. Weißt du, wenn ich hier bin...
Aber es ist doch viel zu weit weg. Du könntest doch hier auch...
Aber wie gesagt, ich bin gern, also die Abende, wo ich frei habe, und dann gehe ich zu Freunden und wir kochen zusammen und wir essen zusammen. Also, und sonst, wenn wir essen gehen, sind wir in Ottensen und dann nehmen wir unsere...
Du kommst aus Ottensen einfach nicht raus. Ich meine, ich liebe Ottensen, aber ich höre ja nichts anderes von dir als Ottensen.
Ja, ich bin fast, sage ich dir, mein Radius, als mein Kind noch klein war, war natürlich auf Ottensen begrenzt. Und jetzt natürlich, ich gehe indisch essen. Jetzt in der Stadt sind fantastisch, immer mehr asiatische Restaurants, fantastisch. Und französisch, ja, alles, was es gibt. Und griechisch, alles. Nostalgie, alles.
Bist du denn beim Selberkochen auch ein bisschen offen für hanseatische oder Hamburger Küche? Also hast du selber schon mal Lapskaus gemacht oder so?
Nein, das ist nicht so sehr mein Ding.
Okay, sonst irgendwas, wo du sagst, ach, das habe ich hier kennengelernt, das ist eigentlich ganz lecker. Fischbrötchen?
Ja, so Fischbrötchen finde ich super. Bringe ich doch immer meine Freunde, die aus Frankreich kommen, gehen wir immer Fischbrötchen essen, natürlich. An der Elbe finde ich super.
Okay, was sind denn so Orte, die du anderen gerne als erstes zeigst? Also du wirst ja beim Filmfest, wirst du kaum Möglichkeiten haben, mit denen irgendwie zwischen Ohlsdorfer Friedhof und Blankenese zu pendeln. Aber wenn du jetzt so privaten Besuch bekommst, was ist so für dich, wo du sagst, das müsst ihr von Hamburg sehen? Entweder total klischeehaft oder aber vielleicht auch Bereiche, wo vielleicht erstmal keiner drauf kommt.
Nee, die wollen natürlich immer die großen Sachen sehen. Michel, Elbphilharmonie, oh, jetzt den Bunker sicherlich. Wir machen immer eine Bootstour, wir essen immer ein Fischbrötchen. Das, was alle Touristen machen. Die Franzosen, wenn sie kommen, die haben nur 2 oder 3 Tage und die müssen ein Riesenprogramm. Die wollen einfach die Stationen machen, die es hier gibt. Und wir gehen immer in den Jelischpark.
Das Filmfest wird eine Zäsur in deinem Leben sein. Also dann, wenn der Oktober vorbei ist, bist du wahrscheinlich auch erstmal fertig mit der Nachbereitung und so weiter und so fort. Lässt du dann alle stehen und liegen und fliegst irgendwo hin und fährst irgendwo hin? Oder wie ist dann dein Plan?
Ja, nach dem Filmfest sind Ferien, auch Schulferien. Und dann fliege ich zu meinen Eltern.
Okay. Fehlt dir denn gefühlt, ich meine, du bist echt gut rumgekommen. Auch so beim Filmemachen kriegt man ja auch noch mal ein bisschen was von der Welt mit. Fehlt dir noch irgendwie ein Flecken auf der Erde, wo du sagst, da würde ich gerne hin?
Ja, also ich würde gerne mehr Richtung Afrika. Da habe ich zu wenig gesehen. In Asien. Ich war noch nie in Australien. Ja, es gibt schon ein paar Gebiete, die ich noch nicht gesehen habe. Aber dann, weißt du, wenn du so wenig Zeit hast, dann denkst du natürlich, du gehst wieder hin, wo du auch deine Freunde sehen möchtest. Weißt du, meine Freundin in Costa Rica habe ich seit Ewigkeit nicht gesehen. Das heißt, wenn ich irgendwann auch eine langere Reise plane, dann will ich sie auch sehen. Und dann musst du auch manchmal zurück, wo du auch schon da gewesen bist. Ne?
Du hast dich ja zumindest an die Fischbrötchen schon rangewagt. Gibt es eine Eigenschaft, wo du sagst, da bin ich echt hanseatisch geworden, was man den so gewöhnlich nachsagt?
Ja, aber die haben mir alle gesagt, als es klar war, ich ziehe nach Hamburg, haben sie mir alle gesagt, okay, kauf dir einen Schirm. Erstens. Und zweitens, wirst du sehen, die sind total kühl, Marika. Das sind nicht deine Leute. Und das kann ich leider nicht bestätigen. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin hier wahnsinnig gut aufgenommen worden. Vielleicht liegt es auch an der Branche, weißt du, weil ich sehr, sehr schnell in der Filmbranche gestartet bin und mit den Kreativen sehr schnell auch sogar Freundschaften geschlossen habe.
Wenn die ganze Anspannung abfällt nach dem Filmfest, was wirst du als erstes tun? Hast du schon so eine Idee? Also zu deinen Eltern fliegen, ja, aber die Ferien fangen, glaube ich, eine Woche später noch erst an. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das muss ich dann machen? Oder ist es dann doch wieder der Jenischpark? Oder eine Massage oder Wellness?
Ja,
oder
Lars, eine Massage.
Da habe ich dir noch eine gute Idee mitgegeben. Ne?
Ja, sehr gut, sehr gut.
Wie sehr achtest du denn selber auf deine eigene Gesundheit? Das ist ja jetzt so auch eine Sache, die in der heutigen Zeit total wichtig ist, auf Kopf und Körper irgendwie zu achten. Treibst du Sport? Sieht man dich im Jenischpark auch joggen oder eher spazieren gehen?
Ja, ich gehe auch joggen, ich gehe auch im Fitnessstudio, weil du weißt, Frauen ab 50, ja, wir bauen richtig ab, Muskel verschwinden und deshalb muss man die Muskel behalten und ja, ich muss auch ab und zu Gewichte heben, aber es macht Spaß, ich mag das auch, ich mache Musik an und dann habe ich einfach meinen Plan und mache meine Sache. Ja, und ich gehe gern joggen und spazieren.
Es gibt ja die Idee des Hamburgers ganz toll oder des Großstädters allgemein, dass er am Wochenende einfach rausfährt, irgendwie so kleine Fluchten besucht, ob das jetzt Ostsee ist oder Nordsee oder Lüneburger Heide oder was auch immer. Hast du auch so eine kleine Flucht, wo du gerne hinfährst?
Ja, wir machen das tatsächlich ab und zu am Wochenende, aber wir fahren nicht mal so weit weg. Erstens haben wir kein Auto.
Ha.
Wir machen alles mit der Öffentlich-Rechtlichen und da jetzt mit dem Deutschland-Ticket ist fantastisch.
Das heißt, du kommst nur bis Bad Oldesloe sozusagen mit der S-Bahn.
Nein, sonst muss ich ein Auto mieten. Aber jetzt zum Beispiel, weißt du, letztes Wochenende sagten wir, lass uns in die Heide fahren, weißt du, Lüneburger Heide. Aber hier vor der Tür von Hamburg haben wir eine Heide. Und die ist fantastisch. Ich habe großartige Bilder gemacht. Die ist voll am Blühen. Es war großartig. Da muss ich ja auch nicht so weit weg. Es geht nur darum, dass du ein bisschen raus aus der Stadt kommst.
Du kommst fremden Leuten mit sehr viel Schwung und Optimismus und Enthusiasmus entgegen. Und so wie Hamburg dich umarmt hat, hat man das Gefühl, dass man von dir sofort umarmt wird, um das mal so zu sagen. Was macht dich traurig?
Ja, klar, jetzt im Moment viele Sachen in der Politik, wenn ich sehe, ja, Krieg da und Krieg da und so viel Leid. Aber ich versuche, das Positive im Leben zu sehen, weil sonst kommt man nicht weiter. Weißt du, ich glaube, wir müssen noch, das ist eine Sache, die Lars Jessen so toll macht. Er will auch diese positive Narrative verbreiten. Und darum geht es. Wir müssen mehr positivere Sachen erzählen, damit wir nicht immer in diese Gefühl von negativ sein. Das können bestimmte Parteien, politische Parteien, diese Angst und alles geht Bach runter und sowas, das machen die. Wir müssen für das andere kämpfen, dass es auch schöne Sachen gibt im Leben. Und das ist mir wichtig. Aber klar, ab und zu bist du auch traurig.
Wenn es jetzt in die stressigen Wochen des Filmfests geht, blendest du Nachrichten dann bewusst aus oder bist du dann immer noch bei den Tagesthemen oder Tagesschau pünktlich dabei?
Nee, also ich gucke natürlich, wie die Welt sich entwickelt. Und jetzt zum Beispiel, siehst du auch, was gerade mit Kamala Harris passiert. Weißt du, sie hat jetzt auch ein Storytelling entwickelt, was komplett anders ist als Trump. Also die ist voll in diese positive Geschichte. Nee, ich gucke Nachrichten und lese natürlich alles. Ich lese immer verschiedene Quellen, vor allem international. Klar, ich gucke, was Frankreich schreibt, Deutschland schreibt und The Guardian und noch mehr Zeitungen. Aber ich muss zugeben, ich gucke auch immer, das heißt positiv, Les Nouvelles Positives oder sowas, das ist auf Instagram, da sind einfach Nachrichten, die positiv sind. Damit fange ich meinen Tag an.
Sehr schön. Jetzt bist du der Politik wahnsinnig nah. Du hast ja vorher bei der Filmförderung auch schon mit Politik zu tun gehabt. Du hast aber jetzt auch einen großen Einfluss gesellschaftspolitisch, auch durch deine Filmauswahl natürlich, gucken die Leute da drauf. Wäre aktive Politik für dich eine Idee?
Also ich glaube, wenn ich in Frankreich geblieben wäre, wäre ich vielleicht da gelandet in der Tat. Hätte ich mich viel mehr engagiert. Ich habe noch nie eine Parteikarte gehabt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in Frankreich geblieben wäre, hätte ich tatsächlich gesagt, ja, ich gehe in diese Richtung. Aber ich glaube, ich habe es jetzt besser erwischt.
Das ist ein schönes Schlusswort, das Beste erwischen. Ich glaube, ich habe auch das Beste erwischt, nämlich mit dir einen fantastischen Gast. Und es hat wirklich sehr, sehr große Freude gemacht, mit dir zu sprechen, dir zuzuhören, deinen Ideen. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass das erste Filmfest ein Knaller wird. Und dann sprechen wir uns irgendwann wieder. In diesem Sinne, ahoi.
Danke, Lars. Tschüss.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.